hinein sprechen. Amen. Und wir wollen dein Wort mit Glauben vermischen.
Amen.
Amen.
Ja, Herr.
Amen.
Ja, Herr. Sprich zu uns, Herr Jesus. Wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen die Wahrheit erkennen. Und deinen Willen, besonders den Willen Gottes, des Vaters, völlig erkennen. Bringe uns zum Ziel. Wir bitten dich, Herr, segne uns alle hier durch dein Sprechen, durch dein Erscheinen und leite uns als Herzog der Errettung in die Herrlichkeit hinein. Amen. Wir geben dir diese ganze Zeit, jede Versammlung, jede Gemeinschaft. Ja, versorge uns reichlich mit deinem Leben. Amen. Amen. Lob den Herrn. Es ist gut, wenn wir gemeinsam in diesen Tagen noch Zeit haben, Hebräerbrief zu lesen. Dieser Brief ist keine Milch, sondern eine feste Speise, wie der Schreiber gesagt hat in Kapitel 6, 5 und 6. Das sind Worte der Gerechtigkeit. Und wie der Schreiber gesagt hat, wir brauchen schon Übungen. Und nicht nur ein bisschen, sondern stetes Gebrauch, einen geübten Sinn zu haben, zu unterscheiden. Sonst können wir nicht unterscheiden. Der Herr muss zu uns reden, erleuchten. Aber andererseits müssen wir auch dementsprechend das Wachstum haben. Wenn wir nicht wachsen, dann können wir auch nicht ergreifen. Und möge der Herr uns Gnade schenken, demütig zu sein und sein Wort mit offenem Herzen zu empfangen. Das ist schon wichtig. Und wie wir gestern Abend Gemeinschaft hatten, der Schreiber, der möchte auch nicht wissen, er möchte auch nicht, dass wir wissen, wer es geschrieben hat. Für ihn wäre es nicht so wichtig. Jedes Buch gibt es einen Autor, oder? Und wie wichtig es ist. Für viele, die Bücher schreiben, ja, nicht vergessen, meinen Namen da drauf zu drücken. Gell? Und am Ende halten wir uns selbst für so wichtig. Und wer bekommt dann am Ende die Herrlichkeit? Aber hier sehen wir, der Schreiber möchte nicht, dass wir wissen, wer das geschrieben hat. Ist das so wichtig? Für uns. Leider in unserer gefallenen Natur, oder wir sind so geschult, ich muss ja wissen, wer es geschrieben hat, oder? Und da gab es so viel Zank und Streit, wer es geschrieben hat. So lass uns es einfach stehen. Wenn er nicht gesagt hat, wer geschrieben hat, dann warum sollen wir forschen, wer es geschrieben hat? Denn er möchte wirklich Gott hervorheben. Welch eine Haltung im Herzen des Schreibers. Er hat natürlich auch Psalmen zitiert, aber er hat nicht gesagt, also der Psalm David hat gesagt, natürlich. Oh, David, ne? Aber wer ist denn David? Irgendjemand hat irgendwo was gesagt. Ist das noch viel besser? Und wir sagen gerne, Watchmani hat es gesagt. Oder Darby hat es gesagt. Nicht wahr? So und so hat das gesagt. Und der Älteste hat das gesagt. Es ist doch letztendlich egal. Weil der Schreiber möchte gerne uns helfen, Gott zu hören. Und nicht nur irgendjemandem zu hören. Ja, deshalb hat er gleich angefangen, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat. Gott ist ein lebendiger Gott, der redet. Ja, es ist egal, durch welchen Prophet er geredet hat. Ja. Und wenn ein Prophet das, was Gott geredet hat, da will niemand hören. Die Propheten sind nie beliebt damals. Denn sie sagen immer die Wahrheit. Und die Wahrheit manchmal tut die Ohren immer weh. Denn niemand hört gerne die Wahrheit. Aber wenn Gott redet, erinnere, was im Hebräerbrief sagt, das Wort Gottes ist so scharf wie ein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Geist und Seele. Und das, was verborgen ist in deinem Herzen, wird offenbart. Magst du das? Hast du nichts zu verbergen in deinem Herzen? Und wer kennt denn dein Herz außer Gott? Und wenn wir das Wort Gottes lesen und innerlich nicht offenbart wurde, was in uns da versteckt waren, dann ist das Wort nicht so wirksam für dich. Ja, er wird das Verborgene im Herzen alles ans Licht bringen. Sonst gibt es für uns keine Errettung. Nicht wahr, wenn der Arzt meine Krankheit nicht kennt und sagt, wie kann er mir helfen? Und viele Gedanken und Absichten. Manchmal, wenn wir etwas sagen, klingt gut, aber ich habe eine verborgene Absicht da in dem, was ich sage. Und so, das Wort Gottes ist lebendig, wenn er spricht. Wenn er nicht redet, dann bekommst du zwar Wissen, Erkenntnis, sogar objektive Wahrheit. Ja, okay, einverstanden, das ist nicht schlecht, gut, aber hat keine Wirkung in meinem Leben. Und so steht es geschrieben, auch nichts ist vor ihm verborgen. Nichts. Und das geschieht nur, wenn Gott redet. Ja. Das Reden des Herrn ist notwendig für uns voranzugehen. Gott redet und heute redet er in seinem Sohn. Das ist noch wunderbar. Ich bin froh, dass wir alle heute in diesem Zeitalter gelebt haben. Aber leider haben wir nicht gelernt, ihn zu hören, sondern wir hören immer Menschen und bestimmte Prediger oder. Es war gut, sie haben alle gut geredet, oder? Sonst würden sie diesen Beruf auch nicht ausüben. Studiert sind sie 4 Jahre, lesen viel in der Bibel. Na, guck mal, die Pharisäer haben sie nicht die Bibel, die Schrift gut gekannt, die Schriftgelehrte. Aber wenn der Herr redet, es ist was anderes. Der Herr redet anders. Ja. Und wir brauchen alle sein Sprechen zu uns. Persönlich. Der redet nicht wie ein Lektor, ein Professor an der Universität, nur objektiv etwas uns erklären möchte. Und das sind wir alle, wenn wir sprechen. Wir legen aus, wir Wir tun sehr viel. Wir versuchen zu überzeugen und so weiter. Aber der Herr redet wirklich anders. Vorerst, er ist Gott selbst. Und er selbst ist das Wort. Und seine Rede ist nicht nur, dass er reden möchte. Er hat eine sehr klare himmlische Absicht. Er möchte etwas erzielen. Er hat einen Plan. Er redet nicht nur irgendetwas. So sehen wir vom ersten Buch Mose bis hin zur Offenbarung, Gott hat geredet, um seinen ganzen Plan da zu erfüllen. Nicht nur, damit wir ausgebildet werden, so, sondern vielmehr möchte uns zu einem bestimmten Ziel dahin bringen. Unser Gott ist nicht ziellos. Und daher müssen wir uns demütigen vor ihm. Und Gott redet in diesen letzten Tagen zu uns in und durch, in dem Sohn und durch den Sohn. Das ist so wunderbar, das zu sehen, denn das Wort ist nicht nur, damit du es verstehst. Als der Herr Jesus kam auf diese Erde, ist das ganze Wort Fleisch geworden. Von Anfang bis Ende hat er dieses Wort völlig ausgelebt, erfüllt. Sein ganzes Leben war eine Erfüllung, eine volle Erfüllung des Wortes Gottes, alles, was über ihn geschrieben steht. Wir dagegen hören viel, wissen viel, reden auch viel, aber wie viel haben wir es ausgelebt und erfüllt? Lass uns mal ein bisschen darüber nachdenken. Du weißt sehr viel, gell, in der Bibel. Oder mindestens einiges. Völlig ausgelebt nach deinem Wissen von der Bibel. Da müssen wir uns alle beschämen und sagen, Herr, okay. Und am Ende sind wir alle so stolz, weil wir die Bibel so viel wissen. Und denken, wir sind schon ein Doktor. Wobei haben wir vergessen, was Jakobus gesagt hat, sei nicht alle so gerne Lehrer möchten. Wir lehren gerne, aber wir leben es nicht gerne. Und selbst wenn wir es wollen ausleben, da sind wir unfähig. Unfähig. Und dadurch war die Ermahnung, Tobi, sei bitte kein Lehrer. Warum? Weil wenn du lehrst und nicht lebst, bekommst du mehr was? Gericht. Dein Gericht wird schwerer. Du lehrst die anderen und du selbst lebst das nicht aus. So, wer möchte noch Lehrer sein? Dann wirst du sagen, ja, aber steht doch geschrieben, dein Epheserbrief, er hat uns auch Lehrer und Hirte gegeben, oder? Ja, es gibt. Aber sei vorsichtig, wenn du Lehrer bist. Wenn du nur lehrst, das ist nicht gut. In der Bibel, ein Lehrer muss erstmal es danach leben. Paulus hat gesagt, ich warte nicht zu sagen, was Gott nicht in mir gewirkt hat und durch mich gewirkt hat. Er sagte abermals, ich kenne den Terror Gottes. weil es Gericht gibt. Wir müssen alle vor seinem Richterstuhl erscheinen, nicht um Belohnung zu bekommen, sondern eine Rechenschaft geben. Und was für eine Rechenschaft wirst du dann geben, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen? Herr, Herr, habe ich in Grünberg gelehrt. Und Herr, Herr, habe ich so viel getan. Gute Werke habe ich getan, ne? Was sagt der Herr? Prima, gut. Ist wunderbar. Ei, du treuer Knecht, komm, lass uns. Was sagt der Herr? Was? Das gibt's doch nicht. Unser Herr ist doch nicht so böse, oder? Ich kenne dich nicht. Ich kenne euch nicht, sagt der Herr, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Ich habe nicht diese Vorstellung, dass wenn ich mal hier lehre, tue ich ein gesetzloses Werk, ein gesetzloses Werk. Wieso ist es Predigen Gesetzlosigkeit? So, wir müssen alle lernen. Nicht so einfach. Daher hat, wie gestern Abend wir gesagt haben, oh, der macht den Weg so schwierig. Ne? Nicht ich, der Herr macht es so schwierig. Das war vom Herrn, nicht von mir. Oder haben wir nicht den Furcht des Herrn? Hat nicht Hebräer in Kapitel 12 gesagt, wir müssen Gott dienen mit was? Mit Gottes Furcht und Scheu. Wir fürchten nicht Gott, weißt du? Deshalb also machen wir alles. Alles, was ich halte für richtig, tue ich. Nein, das sollen wir nicht machen. Aber der Herr lebte, weil er selbst das Wort ist. Er ist ja gekommen, um alles, was über ihn die Schrift gesagt hat, auszuleben. Er ist nicht nur gekommen zu lehren, er ist gekommen, um zu erfüllen. Meinst du, es ist so einfach, Christus zu werden oder Christus zu sein? Nein, du musst alles erfüllen, was das Wort Gottes sagt. Und daher redete der Herr mit Vollmacht. Ja. Er hat alles erfüllt. Haben wir nicht diese Haltung, Herr, ich möchte die Wirklichkeit, das Wesen des Wortes haben. Wenn ich nur Hörer bin und nicht Täter, dann lohnt es sich nicht. Dann wirst du sagen, naja, das war Jakobus Ansicht. Er ist so gesetzlich. Ja? Hat doch jemand nicht lange her gesagt, oh, ich habe ein Wort sehr genossen. Ja, der Glaube ohne Werke ist tot. Dann sofort reagiert jemand und sagt, das ist das Gesetz. Der arme Jakobus. Gott hat einen Fehler gemacht, dass er Jakobus in die Bibel hineingeschoben hat. Irgendjemand hat einen Fehler gemacht. Wer denn? So. Herr, wende unser Herz. So einfach ist es nicht. Ja. Er hat zu uns geredet in dem Sohn und daher müssen wir heute den Sohn erkennen. Ja. Wie viel kennen wir von ihm? Wir sagen, wir wollen die Gemeinde bauen. Wie? Auf dem Grund so stehen. Welchem Grund? Wenn wir diesen lebendigen, wunderbaren Christus in unserem täglichen Leben, im Wort und in seinem reichen Umfang nicht erkennen oder nur wenig erkennen, dann sind wir unfähig, etwas zu machen. Ja, wir meinen, wir kennen ihn, aber wir kennen ihn so wenig. Und hier gleich am Anfang kommt der Schreiber zum Punkt. Er hat keine Zeit hier verloren. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet in dem Sohn, und gleich fing er an, über den Sohn zu reden. Nicht wahr? Denn der Herr wird uns nicht nur irgendetwas zu uns reden. Er wird nicht nur irgendetwas reden. Er redet sehr, sehr gezielt. Ja, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, als er kam und angefangen hat, das Wort zu predigen, hat er gesagt, tue Buße, weil ihr alle Sünder seid. Sonst geht ihr verloren und nicht das ewige Leben haben. War das das Evangelium, was er von Anfang an gepredigt hat? Was hat er gesagt, Sultan? Tue Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der Herr hat kein Wort verloren, er kommt gleich zum Ziel, das Reich. Das Reich, was ist denn in deinem Herzen heute? Nur eine gute Gemeinschaft zu haben, das ist schon Gemeinde, oder? Singen, alle zusammenkommen, und das ist schon Gemeinde. Ist das alles? Wie sieht das Gemeindeleben aus? Was ist denn für dich das Gemeindeleben? Wenn du sagst, okay, jetzt, wir haben eben gehört, es ist das Reich. Und was ist dieses Reich? Da musst du hineinkommen. Nicht wahr? Und hier, Hebräerbrief bringt uns gleich zum Ziel. Er hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet, in dem Sohn, den Gott, er, der Vater, zum Erben aller Dinge gesetzt. Hast du dieses Bewusstsein, dass der Herr es zum Erben aller Dinge gesetzt? Was bedeutet für dich das Wort Erben? Und was wirst du denn erben? Und was ist die Voraussetzung zu erben? Wer wird denn erben? Der Sohn ist der Erbe. Als Gott ist er der Schöpfer und er hat alle Dinge geschaffen hat und das gehört ihm. Aber wer soll das alles erben? Gott? Nein, Gott ist nicht der Erbe, er ist der Eigentümer. Wie der Abraham damals. Gott hat ihn gesegnet, er hat so viel Schafe, Rinder, so viel hat er gehabt, aber er hat Gott gesagt, ich habe ein Problem. Was war das Problem? Keine Erbe. Erkennst du nicht, dass Gott ein Problem hat? Er sucht nach einem Erbe. Und wer soll die Erbe sein? Was sagte dann also Abraham zu Gott? Ja, du hast mir keinen Sohn gegeben, also soll mein Diener, der Eliezer, das alles erben. Was sagst du? Natürlich nicht. Es ist nicht so einfach, ein Erbe zu sein. Und wie oft hat das Wort über uns als Erbe weil wir Söhne Gottes sind. Und daher auch Erbe. Wir wollen ein Erbteil empfangen. Das Erbe ist eine große Sache in der Bibel. Und ohne den Sohn kannst du nie zu dieser Erbschaft kommen. Nicht wahr? So, er sagt hier, den er zum Erben aller Dinge gesetzt hat, Gott wird durch Christus, Christus wird alles erben, Gott wird alles dem Christus geben. Und das bedeutet, er wird uns zu Erbe machen, weil nicht die Engel soll das alles erben. Die Engel, das sind nur Diener. Weißt du, die Leute halten die Engel für so wichtig. Es gibt sogar eine Engelanbetung, dein Kolosserbrief, Kapitel 2. Und die Engel haben natürlich viel getan, mitgearbeitet. Gabriel, da war ein der Briefträger da. Eine gute Nachrichtträger. Ja, auch zur Zeit von Daniel und Michael. Guck mal, dein Name, Michael. Der Fürst von Israel, der kämpft für Israel. Und die Cherubim da in dem Garten Eden. Und ja, sogar hier Kapitel 2, gell? Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort fest war, ja, der Vermittler. Deshalb haben sie den Engel für so hoch geachtet, sogar auch in der Offenbarung am Ende wollte sogar Johannes, der eigentlich so klar war, er möchte den Engel da anbeten. Und der Engel sagt, nein, 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 mach das nicht. Ich bin nur ein Diener. Ja, die Engel sind sogar unsere Diener. Ja. Sie werden nicht erben, nein. Aber der Sohn, er wird alle Dinge erben. Meinst du nur, weil er der Sohn ist? Der Sohn musste noch durch viele Prüfungen hindurchgehen, durch allerlei Leiden und vollkommen gemacht werden, damit er zu dieser Erbschaft kommen. Denk nicht, es ist so einfach. Denn Gott hat schon vorher bestimmt, dass die Menschen erben sollen. Adam in 1. Buch Mose, Kapitel 1, Gott hat schon vorher bestimmt. Sogar Paulus schrieb, vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt. Und zur Sohnschaft. Und dass wir heilig sein und makellos sein. Bereit sein für diese Erbschaft. Und daher musste der Herr kommen, um diese Erbschaft zu bekommen, als ein Mensch, nicht als Gott. Oder möchtest du lieber Engel sein? Denk nicht, dass der Engel kein Problem hat. Der Satan, der war mal einer. Ja. Denk bloß nicht, dass der Engel so wunderbar war. Schau mal Satan an. Er war nicht so wunderbar. Er war mal wunderbar. Denn er zum Erben aller Dinge gesetzt, das muss alles in deinem Herzen bewegen. Denn das ist deine Bestimmung. Was willst du denn erben, wenn der Herr zurückkommt? Oder bist du qualifiziert? Und du wirst mir sagen, na, ich brauche gar nichts zu machen. Ich bin schon ein Erbe. Ah, denke, was einer in Galaterbrief gesagt hat in Kapitel 4, wenn ein Erbe ein Kind ist und nicht gewachsen ist, er ist nicht anders als ein Sklave. Kann nicht erben. So, das müssen wir alle sehen. Als ein Erbe muss der Herr ein Mensch werden. Nicht nur Gott. Gott gehört ihm das alles. Und dann heißt es auch durch den, durch diesen wunderbaren Sohn, obwohl er der Sohn ist, er war auch Gott. Durch den er auch das Universum gemacht hat. Lob den Herrn. Jesus Christus ist nicht nur als Mensch hier gekommen, aber er war auch Gott. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alle Dinge wird durch dasselbe geworden. Und ohne ihn, ohne den Herrn, das Wort, wird nichts gemacht, nichts geben, was geworden ist. So wunderbar und mächtig ist dieser Christus. Kolosserbrief sagt, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn, hat er gesagt, denn alle Dinge sind durch ihn gemacht und für ihn gemacht. Welch ein Christus. Weißt du, wie groß unser Herr ist? Wir schauen oft an kleine Probleme und so viele Schwierigkeiten, gell? Weil wir den Herrn nicht sehen. In Aufstiegslieder, woher kommt unsere Hilfe? Vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Warum nicht vom Herrn, der uns gerettet hat? Der für uns gestorben ist am Kreuz. Was sagt das dir? Vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Seine Größe, er ist so groß. Mächtig. Kann so ein Elefant machen? Nein. Ach, zu groß, gell? Ein Hund? Ach, auch eine Katze? Auch zu groß. Eine Maus?
Auch zu groß.
Ein Wurm?
Immer noch zu groß.
Eine Mücke? Eine Ameisen? Und wir denken, wir wollen die Gemeinde bauen. Du kannst nicht mal eine Ameisen bauen. Wir denken, wir sind so mächtig. You want to build a church, brother? You can't even create a little mosquito. Weißt, wir denken da gar nicht danach. Warum musste da, ich glaube ja, meinst du, der Schreiber möchte uns nur sagen, ja, der Herr ist Gott, ja, ja, der große, liebe Gott, ja, bitte. Nein. Er hat das geschrieben, um uns in das Bewusstsein hineinrufen, zu verstehen, wie groß diesen wunderbaren Christus ist, mit dem wir zu tun haben. Nicht nur eine Sache des Glaubens, ich möchte ihn kennen. Ich möchte seine Macht sehen. Und er ist nicht nur der Schöpfer von einem alten Schöpfung, sondern auch die neue Schöpfung. Alles stammt aus ihm. Er ist der Erstgeborene aus dem Toten, das Haupt des Leibes. Und er muss in allen Dingen den Vorrang haben, sagt Kolosserbrief. Wie groß ist unser Christus? Ja, wir können nicht mal fertig werden mit einem kleinen Problem. Dann sind wir schon flach, liegen wir flach unter Druck von einem kleinen Problem da. Dass man nicht rausschmeißt, ist ein großes Problem. Oder träumst du täglich und nächtlich danach? Ein Albtraum? Manchmal. Wenn du aber den Herrn kennst, dann ist das Problem so groß wie eine Mücke. Dann ist nur ein Mückenstich. Dann machst du es. Ist kein Problem. Ist kein Problem. Lob den Herrn. Ist ein Mückenstich so schlimm? Nein. Oh Herr. Der Herr ist groß und das müssen wir ihn kennen. Okay, wenn es nur so steht, dass er, ja, durch den er all das Universum gemacht hat, ist nur ein Satz, was bedeutet nichts. Aber wenn du ihn berührst, du wirst sehen, ist schon großartig. Nummer drei, er. Welche der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge trägt durch das Wort seine Kraft. Wenn du das liest, was berühren wir? In seiner Menschlichkeit, in seinem Menschsein. Er hat es nicht so in eine Reihenfolge geschrieben, weißt du, wie wir, weil wir so theologisch und systematisch denken. Als ich Hebräerbrief gelesen habe, habe ich versucht, jetzt eine Outline dazu machen und alles neu arrangieren und da kommt in mir eine Stimme hoch. Kannst du es besser schreiben als der Hebräerbrief? Meine Güte, dachte ich, Herr Jesus, dann benutzen wir keine Gliederung jetzt. Hebräerbrief ist gut genug. Wer sind wir? Was sind wir? Was können wir machen? Ja. Und das ist das Wunderbarste, der Sohn Gottes. Wodurch Gott zu uns heute spricht, ich möchte nicht nur Worte lesen, ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn erkennen, ich möchte hier, wie das Wort gesagt hat, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Nun, was strahlen wir aus denn täglich? Herr Jesus. Ja, wir reden so viel, aber strahlen etwas anderes aus. Ja, Feuer kommt so von meinem Augen siehst du schon, was für eine Ausstrahlung es war. Jesus. Ja, daher brauchen wir ihn. Die Ausstrahlung. The effulgence. The shining out of his glory. Weil der Herr voll war von dem Wesen Gottes in ihm und die Gemeinde sollte eigentlich Gott offenbart sein im Fleisch. Aber leider, wir offenbaren oft unser Selbst und unsere Meinung und haben gar keine Furcht, okay? Wir machen und sagen, was wir wollen, was wir denken und dann bauen wir wollen bauen. Was kannst du bauen? Was wollen wir bauen? Wir können nur zerstören und nicht bauen. Mit unserer Meinung, kein Wunder, Hebräerbrief sagt, nicht mit Händen. Ja, nicht mit Händen, Menschenhänden, okay? Und nicht von Menschen, weil wir, die wir gefallene Menschen sind, wenn wir das nicht erkennen, dass wir unfähig sind, dann ist es aus mit dem Vorsatz Gottes. Das Problem ist, wir denken, wir sind fähig. Ja. Wobei, wir strahlen etwas anderes aus. Er, welcher die Ausstrahlung seine Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens, mal diese Worte. Meinst du, es ist einfach, dass wir seinem Ebenbild gleichförmig werden, gleichgestaltet zu werden? Ist es einfach? Wer meint, es ist einfach? Bruder Manu, wie lange sind wir schon Christen? Wie lange? 30 Jahre. In 3 Jahrzehnten bist du schon ihm ganz ähnlich. Der Abdruck seines Wesens. Ich frage mal deine Frau. Nach 30 Jahren so wenig an uns zu sehen, nach 40 Jahren im Gemeindeleben am Ende, sind wir der Abdruck von etwas Komisches. Und daher müssen wir diesen wunderbaren Sohn Gottes schätzen, oder? Und wenn wir ihn sehen, wie auch 2. Korinther 3 uns sagt, dann werden wir umgewandelt in dasselbe Bild. Aber wenn ich ihn nicht sehe, wenn ich im Spiegel mich immer schaue, und was schaue ich im Spiegel? Mich selbst. Und dann am Ende denken wir, wir sind so wunderbar. Der Abdruck seines Wesens, bedeutet euch das nicht etwas? Das sollten eigentlich wir als Menschen sein, ursprünglich von Gott geschaffen, nach dem Ebenbilde Gottes. Aber leider durch den Fall des Menschen, und wir wissen nicht, wie tief wir gefallen waren, dann denken wir, Herr, bleibe da sitzen auf dem Thron und lass uns die Gemeinde bauen. So ist es. Ja. Und bauen wir die Gemeinde, am Ende sieht so aus wie wir, wie uns selbst. Dann musst du sagen, ich will meine Gemeinde bauen. Meine, am Ende ist deine, meine. Am Anfang sagen wir bauen die Gemeinde des Herrn, am Ende ist es jetzt meine Gemeinde. Ich bin verantwortlich, meine Gemeinde. Herr Jesus, Herr, rette uns. Ach, kennst du diesen wunderbaren Christus? Wenn wir nicht ihn schauen, wie können wir eine herrliche Gemeinde bauen, oder? Vor 4 Jahren mindestens oder mehr haben wir nicht allen ermutigt zu sagen, unsere Vision soll nicht nur Christus und die Gemeinde sein, sondern Christus und die herrliche Gemeinde. Wenn die Gemeinde nicht herrlich ist, dann meinst du, der Herr wird es haben? Er hat ja sehr klar gesagt, er wird eine herrliche Gemeinde haben. So, und dann steht es weitergeschrieben. Ja. Und er trägt alle Dinge. Wer trägt dann das Gemeindeleben? Du? Oder wir gemeinsam? 4 Ältesten tragen die Last aller Gemeinden, oder? Wer trägt dann die Last in der Gemeinde? Wer trägt alles in der Gemeinde? Ossi, wer trägt dann die Gemeinde in Lagos? Sind wir fähig? Sind wir tragfähig? Wie viel Kilos kannst du tragen? Steve, probier's mal. 100 Kilo, oh, das ist schon zu viel, gell?
Ich bin schon gescheitert.
Schon gescheitert. Wie viel Kilo können wir tragen? Also für mich in meinem Alter heute 20 Kilo gepackt auf der rechten Hand und zweiten auf der linken Hand zu tragen, das ist schon zu schwer für mich. Oh Herr, wer kann das tragen? Ach, wer trägt denn dieses Universum? Warum sieht es noch so gut und schön aus wie in Grünberg? Wer ist denn verantwortlich? Wir müssen klar sehen und erkennen. Der Herr muss unsere Augen aufmachen zu sehen. Wenn er fähig ist, dieses Universum und alles, was er geschaffen hat, zu tragen, und zwar durch sein Wort. Das heißt, es war super einfach für ihn. Es wäre schön, wenn ich mal sage, Gepäck, laufe, dann läuft der von alleine, das ist doch gut. Aber ich kann schreien, wie ich will, da muss ich selber tragen. Also, passiert nichts. Du kannst schimpfen in der Gemeinde, du kannst versuchen, alle Heiligen aufzuputzen und du kannst versuchen, da mal pushen. Okay, Entschuldigung. Aber ihr versteht, was ich meine. Gell? Am Ende funktioniert es gar nicht. Das heißt, umsonst. Wir arbeiten umsonst, wir bauen umsonst. Jahrelang, weißt du, nicht nur um ein Jahr. Wenn wir mindestens nach einem Jahr es erkannt haben und aufgeben, ist es sehr gut. Aber inzwischen 40 Jahre vergangen, dann da gewinnst du die Zeit nicht mehr zurück. Und wenn wir auch nichts daraus gelernt haben, dann ist es wirklich schade. Dann schaden wir uns selbst. Ja. Der Herr allein ist fähig, das Werk Gottes zu tragen. Und ich glaube, wir Menschen sind noch nicht überzeugt, denn wir denken, das kann ich noch machen. Das bedeutet nicht, dass wir gar nichts mehr machen. Aber das bedeutet, wir müssen jetzt alles tun durch ihn. Und das muss man lernen. Die Kinder möchten gerne alles selber machen. Wirklich. Und am Ende, wenn sie es gemacht haben, ist der Tisch voller Speise, der Boden und der Mund und alles überall. So ist es, wenn wir heute seine Gemeinde bauen möchten, dann ist es ein Durcheinander am Ende. Dann braucht man mehr Zeit zu putzen, als zu essen. Er trägt durch das Wort seine Kraft alle Dinge, o Herr. Und dann heißt es hier, in seinem Menschsein am Kreuz, natürlich, er hat die Reinigung von den Sünden vollbracht. Lob den Herrn, ein vollkommenes Werk. Alles, was der Herr macht, ist vollkommen. Wer kann das schaffen? Kannst du es schaffen? Niemand kann dieses Werk machen. Meine Güte, warum denken wir können etwas anderes machen? Aber das Wunderbarste und das Ziel ist, und gleich am Anfang in drei Verse hat er uns gleich zum Ziel gebracht. Nicht nur die Reinigung von Sünden hat er vollbracht und fertig, Es war schön und gut und hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe niedergesetzt. Das ist das Ziel da. Sein Reich möchte er bauen. Gott warte schon lange, dass ein Mensch auf dem Thron sitzt. Denken wir nicht daran, oder wie? Von Anfang an möchte Gott, dass wir über alles, was er geschaffen hat, herrschen. Besonders über die Kriechen der Tiere. Über die Skorpionen, über die Schlangen. Ja, dass wir das Reich haben und diese Herrschaft hinwegreißen von dem Missbrauch des Satans und dass sein Reich auf diese Erde kommen sollte. Aber dazu braucht er uns Menschen. Und sind wir in der Gemeinde heute bewusst, dieses Werk in diesem Werk hinein mitzuarbeiten? Oder sind wir nur so froh, dass wir singen können, Halleluja, ein paar Lob singen und Botschaft hören, nach Hause gehen und jeden Sonntag sitzen wir. Ja, du kannst in einem Stuhl sitzen, aber nicht auf einem Thron sitzen, ist was anderes. In einem Kirchenstuhl zu sitzen, ist ein bisschen anders, als auf dem Thron zu sitzen. Meinen Sie, nach 40 Jahren auf dem Stuhl da in eine Halle zu sitzen, da bist du jetzt qualifiziert, auf dem Thron zu sitzen? Die Arbeit des Herrn ist, solch einen Menschen zu schaffen und zu bekommen, dass am Ende er fähig ist, auf seinem Thron zu sitzen. Ist das dein Ziel? Besonders, da der Herr bald wieder kommt? Ist das in deinem Herzen? Is that in your heart, Godwin? Oder was wollen wir erreichen? Oder wirst du mir sagen, Herr, weißt du, der Herr kümmert sich nicht darum. Wir schaffen es sowieso. Er macht es schon. Meinst du das, ja? Er hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe niedergesetzt. Ja. Dass er dort erreicht hat. Es ist gar nicht so einfach. Hebräerbrief hat nur mal ein bisschen uns beschrieben, wie er zu diesem Punkt erreichte. Nicht so einfach. Und die Betonung ist nicht, oh, dies hat er getan, das hat er getan, er hat so viele Dinge getan. Nein, sondern er ist durch viel Leiden hindurchgegangen. Allerlei Arten von Leiden ist er hindurchgegangen. Und wir sind leidenscheu. Wir wollen nur Freude haben, schöne Sachen machen. Schön ist alles schön und glatt und wunderbar. Und, ja. Und wenn es nicht so schön und wunderbar ist, nur Leiden, machst du es gerne? Was ist besser, Leiden oder schöne Sachen zu machen? Ja, hat jemand gesagt, leiden? Da muss ich jetzt. Viel Spaß. Oh Herr, und ist nun um so viel mehr geworden als die Engel, lobt den Herrn. Als er sich erniedrigte, wie Philipper Brief uns gesagt hat in Kapitel 2, zum Sklaven, nicht nur zu einem Menschen, sondern zum Sklaven. Und es gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hat sich erniedrigt, niedriger als die Engel. Aber jetzt, er hat einen höheren Namen ererbt als sie. Gott hat ihnen einen Namen gegeben, hoch über allem Namen, als ein Mensch. Das müssen wir vor Augen halten. Ja. Also diesen wunderbaren Sohn, denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Warum hat er gesagt, heute habe ich dich gezeugt? Denn die Engel werden auch als Söhne Gottes genannt, in der Schrift. Aber was ist der Unterschied? Die Engel als Geschöpf Gottes, von Gott geschaffen, deshalb sind sie als Söhne genannt. Aber nicht von Gott gezeugt. Aber der Mensch ist nicht nur von Gott geschaffen, sondern wiedergeboren. Gezeugt von dem Vater. Ja. Deshalb reden wir von der Geburt. Und zwar durch die Auferstehung von den Toten. Heute habe ich dich gezeugt. Aber der Herr ist nicht nur auferstanden, er musste zuerst durch viele Dinge hindurchgehen, und zwar den Tod am Kreuz. All das muss er zuerst erfüllen. Und den Feind muss er überwinden. Und durch alle Dinge ist er hindurchgegangen, und doch ohne Sünde, allenthalben versucht. Und wir? Bist du schon versucht worden? Immer bestanden? Ohne Sünde? Manchmal, gell? Manchmal schon, ja? Durch Christus natürlich. Aber wir haben so oft versagt. Gott sei Dank hat er die Reinigung der Sünde vollbracht. Gell? Dass der Herr den Erstgeborenen von den Toten erzeugt hat oder gezeugt hat, das war ein großes Werk. Deshalb heißt es hier, Vers 6, und da er den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sprich er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und der Herr in die Auferstehung und Auffahrt wurde zum Haupt aller Mächten und Gewalten. Und alle Engel sind unter seiner Herrschaft. Welch ein Christus! Nur wir Menschen sind so rebellisch. Ja. Und die Engel, wie geschrieben hier steht, sind nur Winde, Winden, das heißt Geister. Denn das Wort Wind und Geist und Atem ist dasselbe Wort. Und seine Diener, also eine Feuerflamme, ja, ist schon wichtig. Ja, sie führen schon einige Aufgabe, schwere Aufgabe aus. Aber von dem Sohn, jetzt müssen wir weiterhin zum Ziel kommen. Ja, er hat hier sehr stark betont, gleich am Anfang, von dem Sohn aber dein Thron, oh Gott. Erinnere, der Sohn ist auch dieser lebendige Gott. Thomas sagte, mein Herr und mein Gott. Dein Thron, oh Gott, besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist so ein Reich, so ein Thron, das nie wieder runtergeht. Lob den Herrn. Dieser Thron ist die Herrlichkeit, wovon der Herr gesehen hat. Und deshalb war er willig, durch das Kreuz und durch alle Leiden hindurchzugehen, weil er diesen Thron gesehen hat, als ein Mensch. dass Gott auf dem Thron sitzt. Das ist normal. Er saß immer schon auf dem Thron da. Aber dass jetzt ein Mensch da sitzt, das ist unsere Bestimmung. Ja. Heute gilt kein Thron für uns, okay? Bitte versuch nicht heute zu herrschen. Das ist nicht gut. Besonders nicht über die Heiligen, okay? Ja. Aber sein Thron besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Geradheit ist deines Reiches Zepter. Hier ist die Gerechtigkeit, Geradheit. Uprightness, das heißt, der Herr ist immer richtig und gerade und immer gerecht. Schau mal von dem Reiche, von den Reichen dieser Welt. Es gibt keine Gerechtigkeit, sondern es wird immer schlimmer. Wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob ihr diese Präsidentenwahl in den USA verfolgte. Ich schäme mich schon, als Amerikaner zu sein. Es ist alles so verdorben. Und das soll unserem Präsident sein. Zum Glück habe ich eine andere Staatsbürgerschaft. Und daher warten wir auf das Kommen des Reiches. Gott ist ein gerechter Gott. Unser Vater ist ein heiliger, gerechter Vater. Das tut uns wohl, um es zu wissen. Und sein Zepter, warum, wozu braucht man ein Zepter? Wozu braucht der König ein Zepter? Das zeigt halt die Vollmacht. Wofür? Zu richten. Und Dinge aufzuführen, zu befehlen, zu herrschen. Ja. Ist er nicht heute das Haupt über alles in der Gemeinde? Oder ersetzen wir ihn? Ja, wer ist denn fähig, ihn zu ersetzen? Als Papst? Ist der Papst fähig? Ach, das ist die katholische Kirche. Wir haben keinen Papst, wir haben nur Älteste jetzt in der Gemeinde. So, Papst oder Älteste, es ist gehupft wie gesprungen. Du kannst es nennen, wie du willst. Dort herrscht der Papst und hier herrscht ich. Was sollen wir machen? Wer hat den Zepter? Und nicht vergessen, die Gemeinde ist heute sein Reich. Ja. Wir werden noch mehr darüber Gemeinschaft haben. Aber wir müssen imponiert werden, dass der Herr auf dem Thron sitzt und sein Reich und sein Zepter ist ein Zepter und Reich der Gerechtigkeit. Und er hasst Gesetzlosigkeit. Er liebt Gerechtigkeit und hasst Gesetzlosigkeit. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit uns? Meinst du, wir kennen so viele Wahrheit in der Bibel, wir verstehen die Bibel so viel und so gut und aber wir sind so ungerecht und gesetzlos und nicht gerade in vielen Dingen. Und wir heucheln und wir lügen. Wir sagen und tun, was wir wollen. Und dann wollen wir Herr sagen, Herr, salbe mich. In diesem Kapitel 1 gibt es ein Schaufenster, um zu zeigen, wie wir gesalbt werden. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit dem Öl der Freude weit über deine Gefährten. Warum? Weil er die Gerechtigkeit liebt und hasst Gesetzlosigkeit. Wer ist der Ursprung, die Quelle von Gesetzlosigkeit? Ist es nicht der Teufel selbst? Und wer ist denn unsere Gerechtigkeit? Wenn nicht der Herr selbst, Gott. Was ist Gerechtigkeit für dich? Nur, dass du Recht hast. Weißt du, manchmal kannst du Recht haben und doch falsch. Weil du falsch bist. Dein Wesen ist falsch. Ja. Wenn ich von dir raube, 1000 Euro, ist das gut oder schlecht? Schlecht, ungerecht. Und dann gebe ich ihm 500 Euro, ist das gut oder schlecht? Gut. Musst du sagen, gut. Ist immer gut zu geben, oder? So, bin ich gut oder schlecht? Es geht um das Wesen. Ich kann äußerlich sehr gerecht sein, aber selber so ungerecht in anderen Dingen da. Und daher muss unsere Gerechtigkeit der lebendige Gott sein. Der Herr selbst ist unsere Gerechtigkeit. Ja, lobe den Herrn. Und dann noch einmal kam er zurück, zu zeigen, wie groß dieser Christus ist als der lebendige Herr, als Gott selbst. Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und der Himmel sind deine Hände Werk. So wunderbar. So wunderbar. Und wenn wir das sehen, dann müssen wir auch sagen, Herr, jetzt komme und baue mit uns deine Gemeinde. Es muss dein Werk sein. Das Werk deiner Hände sein, nicht meine Hände. Und selbst alle Dinge von dem Alter Schöpfung, sie werden vergehen. Du aber bleibst. Ah, siehst du, deshalb hat Hebräerbrief uns gesagt von Zion, von dem wahren Stiftshüter. Es ist nicht von dieser Schöpfung. Nicht von dieser Schöpfung. Wenn ich was baue, dann hole ich, was ich weiß. Mache ich einen Chor, oder? Oder baue ich einen Spielraum für unsere Jugend, damit sie also gerne zur Versammlung kommen? Ja, nun, ich benutze dann viele geschaffene Dinge, um Menschen zu gewinnen. Wir tun so viel und benutzen alles, was geschaffen ist, weil wir Menschen sind. Das ist nur das, was wir kennen. Wenn ich etwas baue, dann baue ich mit Sachen, die ich kenne. Und wir bewegen uns in diesem Bereich. Aber alles, was von dieser Schöpfung ist, am Ende vergeht. Am Anfang ist es schön. Aber am Ende vergeht es. Und dann wundern wir, warum? Dann fragen wir, warum, wieso? Es war doch so gut. Alles vergeht, aber du bleibst. Nun, wirst du denn etwas haben, was bleibt? Amen. Oder wirst du nur etwas bauen? etwas machen. Ich habe so viele Gruppen kennengelernt, gesehen in den letzten 50 Jahren, inklusive die Gemeinden. Die sind verschwunden, ich sehe sie heute nicht mehr. Sind vergangen. Nichts geblieben. Habe ich schon oft gefragt, wieso? Ja. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Guck mal. Ne? Vor 50 Jahren war ich noch jung, jetzt bin ich alt. Bald habe ich keine Haare mehr. Ist jetzt alles grau. Es ist Geschaffene. Das Fleisch. Es vergeht. Ja. Und wie einen Mantel wirst du sich zusammenrollen. Hat er nicht gesagt, er möchte alles erschüttern, Kapitel 12. Und das, was erschütterlich ist, wird er zusammenrollen und wegschaffen. Ne? Entnehmen. So, sei klug, okay? Wenn wir etwas heute bauen wollen, was bleibt, dann wisst ihr jetzt, was wir machen sollen oder was wir nicht machen sollen. Und wie ein Gewand werden sie gewechselt werden, du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Welch ein wunderbarer Christus. Ja. Aber zu welchem Engel denn hat er jemals gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zu Schemel deine Füße machte? Mache. Zu welchem Engel? Niemand. Weißt du, der Engel haben schon einmal eine hohe Stellung gehabt. Die Leute wollen das nicht gerne hören, aber das macht nichts. Und was ist geworden? Schreckliche Dinge ist geworden. Ja. So, dann sehen wir hier, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deine Füße machen. Mei, gibt es heute viele Feinde. Es ist sehr wohl und gesund, wenn wir kennen, wer die Feinde sind, die Mächten und Gewalten, die bösen Geister in den himmlischen Orten. Unsichtbar. Der Teufel selbst, die Dämonenkräfte, unsichtbar. Sie wirken aber gegen das Werk des Herrn. Denn was willst du denn machen? Und Gott will, dass alle diese Feinde zu seinem Fußschemel zu machen. Machen wir das. Lies du nicht Epheser 6. Wir haben zu kämpfen heute. Aber wir arbeiten und arbeiten, als ob keine Feinde da gibt. Und am Ende werden wir selber zu Feinde. Und wer kann alle Feinde zum Fußschemel zu machen? Wer kann das? Das ist Psalm 110 uns schon so klar gesagt, dass der Herr aufgefahren ist, sitzt zu Rechten des Vaters, auf dem Throne, mit diesem wunderbaren Zepter und wartete nicht passiv, sondern das heißt, er macht es aktiv. Tief und möchte alle seine Feinde zu Fußschemel zu machen. Und wir müssen mitarbeiten. Diesen Vater der Lüge binden oder ja, widersteht den Teufel, hat ja, die Schrift gesagt. Ja. Ja, und wir sollen ihn binden, seine Werke zerstören. Ja. So, lob den Herrn. Heute Abend werden wir weiter darüber Gemeinschaft haben. Aber ich hoffe, der Herr erweckt unseren Geist hier. Nochmal hinein zu lesen und den Herrn zu sehen. In das Bewusstsein zu kommen. So einen Christus brauchen wir für die Erfüllung des Vorsatzes Gottes. Wir kennen ihn in einer zu allgemeinen Weise und verstehen nicht, wie wir mit ihm zusammenarbeiten und auf welche Weise und für was für ein Ziel möchten wir erreichen und will er erreichen. Amen. Lass uns noch ein paar Gebete haben, gell? Amen.